Le repas gastronomique respecte l'ordre des mets des services à la française. Apéritif, entrée, poisson, plat de viande, fromage, dessert.
In Frankreich beginnt ein festliches Mahl mit einem Aperitif und endet mit einem Digestif. Dazwischen mindestens 4 Gänge, eine sorgfältige Auswahl regionaler Produkte, die Harmonie von Speisen und Weinen und ein gemeinsamer Tisch, an dem gefeiert, geteilt und diskutiert wird. Folge 89 von Frankophil mit David Görne, dem ersten Deutschen, der sich in Frankreich einen Michelin-Stern erkocht hat. Am Mikrofon ist Andreas Noll.
Dans toutes les circonstances heureuses de leur existence, les Français se retrouvent autour d'un repas gastronomique. Pour 95% des Français, le repas gastronomique...
Lammkeule, Rotwein, eine delikate Käseauswahl. 95% der Franzosen sehen in der französischen Küche ein Stück ihrer Identität, eine Schule des Geschmacks, des Gesprächs und vielleicht auch der Gelassenheit. Vor 15 Jahren machte die Regierung auch mit diesem Video Werbung für die Aufnahme der französischen Küche zum immateriellen Weltkulturerbe.
Préparer un repas gastronomique, c'est le plaisir de choisir des recettes, de chercher des bons produits et de les cuisiner ensemble.
Wir haben die beste Küche der Welt, sagte der damals amtierende Staatspräsident Nicolas Sarkozy zur UNESCO-Bewerbung. Und alle seine Nachfolger, egal ob gerade Wahlkampf herrscht in Frankreich oder nicht, werden ihm in dieser Angelegenheit nicht widersprechen. Seit 2010 ist das französische gastronomische Mahl UNESCO-Weltkulturerbe. Es gilt als eine der lebendigsten sozialen Praktiken des Landes. In Deutschland klingt das fast exotisch, aber vielleicht ist es genau dieser Sinn für Genuss, für Zeit, für Balance, der uns fasziniert, wenn wir nach Frankreich schauen. Einer, der diese Kultur wie kaum ein anderer versteht, ist David Görne. Der Hamburger hat in Frankreich als erster Deutscher einen Michelin-Stern erkocht. In seinem Restaurant im Manoir de Rétival oberhalb der Seine in der Normandie bekocht er seit 2009 seine Gäste mit klassisch französischer Küche, mit Humor, Leichtigkeit und Rockmusik. David Görne ist heute unser Gast im Podcast. Ja, Herr Görne, womit fängt man an? Mit der Frage am besten, was Sie heute gekocht haben. Sie haben gerade gesagt, Sie haben bis kurz vor der Aufzeichnung heute am Sonntagnachmittag noch Service gehabt. Was haben Sie gekocht und welche Musik lief denn dabei?
Ich bin ja ein Fan der 80er. Also muss das ganze Team, die sind ja alle nur ein bisschen jünger als ich, müssen diesen Musikgeschmack erleiden. Das heißt, die 80s laufen ganz besonders am Sonntag zum Mittagsservice immer im Hintergrund. Das hat verschiedene Vorteile. Erstens haben unsere Gäste da auch Erinnerungen. Alle können so ein bisschen mitwippen. Ich finde das ganz, ganz angenehm. Ja, was haben wir gekocht? Also erstmal haben wir ganz tolle frische Steinpilze hier aus dem Forêt de Bretonne. Da sind wir ganz stolz drauf, weil es ist relativ kompliziert, die in dieser Top-Qualität zu bekommen. Und also haben wir ein Menü ein bisschen autour de Sepp, also um den Steinpilz herum gemacht. Was gab es noch? Die ersten Jakobsmuscheln, weil hier bei uns in der Normandie ist ja im Sommer Fangverbot für die Jakobsmuschel. Und jetzt gerade seit letzter Woche gibt es diese wieder. Und was haben wir noch gemacht? Ja, richtig, Seezunge hatten wir. Unser Gemüsesalat natürlich darf nie fehlen. Wir haben jetzt ja das Glück, es ist ja Anfang Oktober, also Ende, also Anfang Herbst, möchte man sagen. Und wir haben ja unser eigenes Gemüsefeld und da haben wir noch ein paar Variationen. Hübsche Dinge aus dem Spätsommer, die wir da noch verwenden durften. Also es war ein durchaus gelungenes Menü heute Mittag.
Aber dann ist es ja irgendwann vorbei, ne? Mit dem eigenen Gemüsebeet. So, ich meine, Ende Oktober, Anfang November, da kommt doch noch nichts mehr, ne? Ist das dann eine schlechte Jahreszeit für Köche? Oder?
Nein. Erstmal ist es ja nicht unser Gemüsebeet jetzt hier vom Manoir, sondern das ist ein richtiges Feld, das also auch professionell gepflegt und sich drum gekümmert wird. Also nicht nur von uns. Und das ist so 20 Minuten von hier entfernt. Also wir haben natürlich für jede Saison, gibt uns das Feld sozusagen die saisonalen Gemüse, Obstsorten, die halt gerade perfekt gedeihen. So ist es dann im Herbst so, dass wir jetzt gibt es Pflaumen zum Beispiel noch, gerade eben Kernobst und so weiter. Dann zum Winter hin, dann geht es halt eher so in die Wurzelrichtung. Also Karotten haben wir natürlich noch, dann Wurzelgemüse logischerweise. Aber dann später kommen auch Schwarzwurzeln und es gibt ganz wunderbare Wintergemüse auch. Aber sicherlich ist die Variation natürlich eingeschränkter als im Sommer. Das ist ganz klar.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, die ganze Truppe in der Küche, die muss jetzt die 80er erleiden, wenn sie kochen, vor allem am Sonntag. Welche Rolle spielt denn Musik, spielt Stimmung, spielt Licht?
Wissen Sie, ich sag öfters zu meinen Gästen und auch zum Team, und das transportieren wir also wirklich auch nach draußen, ist das, für mich ist ganz besonders wichtig, das Wichtigste ist, dass die Stimmung gut ist. Das ist also, dass es dem Gast gut geht, dass er mit einem Schmunzeln das Haus verlässt und gern wiederkommt, dass die Mitarbeiter gut drauf sind. Das alles ist wichtig. Das alles ist wichtiger sogar als, ich sag mal, da mag ich lieber ein paar Fehler in der Küche akzeptieren, natürlich auch nicht gern, aber lieber in der Küche als in der Stimmung. Die Stimmung ist, also hat für mich eine ganz herausragende Stellung im Prinzip bei unserem Produkt, was wir hier kochen dürfen für und Gäste empfangen dürfen. So. Und das Wichtigste dabei ist für mich, wie gesagt, dass die Stimmung gut ist. Hängt auch ein bisschen an Musik. Also bei uns ist jetzt die Musik nicht im Vordergrund, sondern eher im Hintergrund. Hängt damit zusammen, dass wir auch ein paar Küchentische haben. Also die Gäste sitzen auch bei uns in der Küche. Das ist ja unser ursprüngliches Konzept gewesen. Und da hat man natürlich auch Küchengeräusche und auch Spülgeräusche. Und dann klappert auch mal eine Pfanne oder reden die Köche untereinander, sprechen sich ab, wann was wie gemacht wird. Um das alles ein bisschen herunterzudimmen, läuft bei uns im Service immer ein bisschen Hintergrundmusik. Und wie gesagt, die 80er. Ich sage zu meinen Gästen immer, dass die Jungs die Musik ausgesucht haben. Ist übrigens auch ein Klassiker. In manchen Playlisten öfters mal kommen dann auch mal ein paar deutsche Titel, die aber auch jeder in Frankreich kennt. So Stichwort Nena, 99 Luftballons zum Beispiel. Und das ist immer ganz komisch, weil ich mich da komplett aus der Verantwortung ziehe und die Jungs im Prinzip, ja genau, aber alle wippen mit. Also insofern eine coole Sache.
Stichwort Produkt, Stichwort Manoir, das Sie jetzt seit, ich glaube, 15, 16 Jahren betreiben, also Ihr eigenes Restaurant. Können Sie für den einen oder anderen Hörer, der das noch nicht kennt, der noch nicht bei Ihnen war, mal erklären, was macht eigentlich dieses Restaurant aus, was Sie da selber betreiben?
Also grundsätzlich kann man sagen, oder ist es überhaupt kein Restaurant, sondern es ist ein Table d'hôte, also im Prinzip ein Table und ein Chambre d'hôte. Das heißt, wir haben einen Gästetisch und ein Gästezimmer. Das ist in Frankreich ja eine Möglichkeit für Privatleute, Gäste zu beherbergen, als Chambre d'hôte, also ein Gästezimmer. Und wenn man ein Gästezimmer hat, dann kann man auch Gäste bewirten, also Table d'hôte. Und wir nennen uns Table d'hôte, sind natürlich ein Restaurant, logisch. Aber in der Außenwirkung erscheine ich gern als, oder ich möchte, dass unser GA als Table d'hôte gesehen wird. Das heißt, das war meine Idee, das war 2009, dass die Leute im Prinzip, es fing an mit einem Küchentisch und das war halt ein großer Tisch in der Küche und da saßen meinetwegen, entweder war es eine Gruppe oder in zwei Jahren, drei Jahren eine einzelne Person, wie auch immer. Und die saßen gemischt dann an diesem Tisch und wir haben ein Menü gemacht. Das war seinerzeit relativ revolutionär, das gab es so noch nicht. Also heutzutage hat ja jedes Restaurant irgendwo einen Küchentisch und Sharing-Konzept und so weiter. Aber das war bei uns damals tatsächlich neu und das hat keiner so gemacht. Und das war ganz cool und das hat mir auch sehr gefallen. Das haben wir jetzt natürlich weiterentwickelt. Wir haben jetzt mehrere Tische in der Küche und auch den Saal aufgemacht. Aber das Grundkonzept ist ein Table d'hôte. Das heißt, Sie kommen zu jemandem in sein Privathaus und essen das, was auf den Tisch kommt, so, und trinken das, was halt kaltgestellt wurde. Genau.
Und was kommt auf den Tisch? Das ist klassisch französische Küche, oder?
Also so habe ich das zumindest gelernt seit meiner Lehre und ich bin der französischen Küche auch sehr verbunden. Natürlich sind da Eindrücke, Einflüsse aus verschiedenen Reisen oder auch Restaurantbesuchen und ja, aber vor allen Dingen Reisen und Erfahrungen, die man dann irgendwie im Laufe des Lebens sammelt, fließen damit ein. Das ist ganz klar, aber die Basis ist immer klassisch französisch. Also ich habe ja das auch nichts anderes gelernt und wollte auch nichts anderes machen. Also diese ursprünglichen Soßen, die man dann 2 Wochen lang kocht, damit irgendeine tolle Essenz entsteht, auf Kalbsbasis zum Beispiel oder Konsumés oder auch Krustentierjus oder Gemüsejus und all sowas, das machen wir wirklich wie von der Pike auf gelernt, also echt oldschool. Ich denke, das ist auch so ein bisschen unser Signature, dass die Leute hier, wenn sie hierher kommen, wissen, dass sie richtig schöne klassische Soßen bekommen und auch was drumherum ist. Ja, wie gesagt, das kann Eindrücke aus aller Welt haben, aber die Basis ist französisch.
Jetzt sind wir beim Lernen. Sie haben das gerade gesagt, von der Pike auf gelernt. Wann begann denn Ihre Leidenschaft fürs Kochen eigentlich?
Also die war eigentlich schon immer da. Mein Papa ist ja ein sehr guter Hobbykoch und ich habe das da immer so ein bisschen mitbekommen, seit ich klein war, fand das auch immer spannend, mochte immer gern essen und trinken. Dann habe ich eine Zeit lang versucht zu studieren, das war nicht so meins. Und irgendwann waren wir mal auf einer spanischen Mittelmeer-Partyinsel und da war ich mit ein paar Freundinnen von mir und die meinten dann, du musst Koch werden, so. Und das habe ich dann habe ich ein Praktikum gemacht in Freiburg, im Colombi damals. Und das hat mich dann doch sehr geprägt. Danach durfte ich meine Lehre machen bei Thomas Martin im Louis C. Jacob in Hamburg. Auch sehr klassisch französisch. Und da durfte ich dann auch Dirk Luther kennenlernen. Ich möchte mal sagen, das ist dann so mein späterer Mentor auf jeden Fall. Der war damals Sous-Chef. Das war eine wilde Zeit. Und da habe ich auf jeden Fall das alles mitbekommen. Dann war ich in Deutschland relativ lang. Später dann in Paris. Und ja, dann habe ich mich irgendwie entschlossen, das Table d'hôte aufzumachen.
Paris, was war denn in Frankreich anders bei der Ausbildung als in Deutschland oder war überhaupt irgendetwas anders als in Deutschland?
Sicherlich. Also die Design, das ist jetzt aber auch schon bitte ein paar Jahre her. Ne? Also ja. Das kann man jetzt nicht auf heute ummünzen. Ich kann dann jetzt gar nicht zu sagen, wie es jetzt heute aktuell ist. Aber also als ich da war, ich sage jetzt mal so vor 20 Jahren circa, da war es halt so, dass die Brigaden waren noch riesig, ja. Also wir hatten, ich war bei Chef Ducasse im Place Altenay und da waren, ich weiß nicht, ich glaube, ich sag jetzt mal so zwischen 60 und 70 Köche und wir waren auf dem Gemüseposten und ich war Kommi, also habe da im Prinzip ein Praktikum gemacht und auf dem Gemüseposten waren wir, ich glaube, 12 Köche. Und das war also sehr, sehr imposant. Das ist schon was anderes, ne, als in Deutschland. Die haben aber natürlich auch ganz, und auch heutzutage auch wieder, würde ich sagen, ganz andere Mittel. Und um viel mehr Köche zu beschäftigen und was man allgemein hier feststellen muss, darf, ist, dass die Motivation der Köche, wir haben hier zum Beispiel sowas wie Personalmangel, kennen wir nicht. Ich habe das Glück, dass wir eine Warteliste haben von Leuten, die bei uns arbeiten möchten. Wenn ich jetzt Freunde und bekannte Kollegen aus Deutschland frage, da ist das recht schwierig, Fachpersonal zu bekommen. Das haben wir hier nicht. Und das liegt daran, denke ich, dass es grundsätzlich bei den Franzosen einfach wichtiger ist, geil zu fressen, statt ein tolles Auto in der Garage stehen zu haben. Und das macht so, ich glaube, allgemein den Unterschied. Das denke ich.
Wir sprechen da gleich nochmal etwas genauer drüber, über diese Bedeutung, diese kulturelle Bedeutung des Essens in Frankreich. Ja. Aber mal kurz gefragt, die Brigade 60, 80 Leute, rechnet sich sowas? Kann man damit Geld verdienen? Oder?
Das wage ich zu bezweifeln, dass sie da wirklich Geld mit verdient haben. Aber das müssen sie auch nicht, weil das ja Alain Ducasse war. Und das ist ja ein 3-Sterne-Restaurant in einem großen Palais. Und wahrscheinlich haben sie, das kann ich Ihnen nicht beantworten, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die Bücher da aussahen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass in so Grand Hotels in der Luxuskategorie, die leisten sich ja immer ganz gern ein Drei-Sterne-Restaurant, wenn es denn funktioniert, um natürlich auch das Renommee des Hauses noch weiter zu erhöhen und die Strahlweite und natürlich, dass es dann zum Haus passt. Und insofern muss man das immer, denke ich, insgesamt als eine Art Mischkalkulation betrachten. Dann hat man halt ein Gourmet-Restaurant, da verliert man Geld mit, logisch. Aber dann gibt es eine Brasserie oder dann sind die Zimmer voller und so. Ist die Auslastung dann besser? Und ich denke, so rechnet sich das dann alles. Also ich denke, um den Chef de Casse müssen wir uns keine Sorgen machen.
Nee, bestimmt nicht. Wie ist denn so der Ton beim Chef de Casse gewesen vor?
Oh, das war schon deutlich. Also ja, ich erinnere mich, ich kam den ersten Tag da an. In der Küche und war vorher auf der de Casse Schule, das war außerhalb von Paris und dann habe ich dann da angefangen. Seinerzeit war Christoph Moret Küchenchef da, ist auch ein großer Mann, ganz netter, aber also sieht recht, also man hat auf jeden Fall Respekt vor dem Menschen allein, weil er schon mal 3 Köpfe größer ist als ich und sieht halt so aus wie so ein richtiger großer französischer Küchenchef. Und der kam auf mich zu und ich meinte, bonjour, je suis David, je parle pas français. Also ich bin David, ich spreche kein Französisch. Und er meinte, was, wie heißt du? Quoi? Und dann hat er auf meine Jacke geguckt und dann stand da mein Name drauf. Und er meinte, même son nom c'est écrit. Und er so, da steht schon sein Name drauf und der kann doch nicht mal Französisch. Und dann meinte er zu mir, macht nix, il te faut savoir 3 mots. Du musst 3 Worte können. Oui, Chef, tout de suite. Ja, Chef, sofort. Das ist alles. Mehr brauchst du gar nicht. Mehr wollen wir auch gar nicht. Und ich so, alles klar, oui, Chef. Tolle Begrüßung. Danke. Ja, das ist eine Geschichte, die werde ich auch nicht vergessen.
Also Selbstwirksamkeit in der Ausbildung eher nicht der Fall?
Keinesfalls. Keinesfalls, auf gar keinen Fall. Nein, das ist alles vorgegeben, rezeptiert. Es ist aber sehr interessant, in solche Systeme Einblick haben zu dürfen, verschiedene Konzepte vergleichen zu dürfen. Ich hatte dann auch das Glück, dass ich nicht nur in dem einen Restaurant war, sondern auch mal kurz im Eiffelturm. Seinerzeit gehörte das noch zur Gruppe. Oder auch in so einem kleinen Bistro habe ich mal gearbeitet, dann im Spoon, das war so ein modernes Restaurant seinerzeit. Und da durfte ich eigentlich mal so die ganzen verschiedenen Restaurants vom Chef kennenlernen. Und das war ganz spannend, auf jeden Fall. Verschiedene Konzepte, verschiedene Reichweiten und aber alles grundsätzlich auf der gleichen Basis von seinen Rezepten. Die sind wirklich, also da gibt es keine Interpretation oder so. Es ist ganz klar, wenn da eine Vanillesoße so und so gemacht wird, dann wird die so gemacht. Und wenn die nicht perfekt ist, so wie der Chef sie haben will, dann wurde ein Fehler gemacht. Und dann kann man auch sofort nachvollziehen, wer wann welchen Fehler gemacht hat. Also ist ganz klar, da gibt es keine... gibt es keine Variationsmöglichkeiten und sollte es auch nicht geben. Also ich finde das vernünftig.
Kann man so eine Soße dann eigentlich, naja, wie soll ich sagen, klauen eher nicht, aber kann man übernimmt man dann so ein Rezept einfach dann auch für das eigene Restaurant oder muss man es dann irgendwie anders machen?
Also ich mache das so oder ich habe das immer so gehandhabt. Ich wurde ja sehr, also wirklich maßgeblich geprägt von Dirk Flutter, wie ich bereits schon mal erwähnte. Und da ist es so, dass ich hier schon... Herr Luther, die Soßen wirklich aufgesaugt und jetzt auch gern, vielleicht in kleiner veränderter Form, aber so wie ich es halt gelernt habe, machen wir das hier. Da bin ich auch stolz drauf und das ist toll. Und ich denke, dass man von verschiedenen Chefs bei verschiedenen Stationen, in denen sie arbeiten durften, also was weiß ich, da waren sie in Frankreich oder dann in Norddeutschland, dann vielleicht mal in der Schweiz oder in Österreich oder was weiß ich wo. Und da kann man ja von jedem Chef... Also das, was einem gefällt, das behält man im Kopf und das, was einem nicht gefällt, das stempelt man ab als Erfahrung, die nicht weiter zu verwerten ist. Und dann hat man so ein Potpourri aus verschiedenen Eindrücken, die einem gefallen, verschiedenen Rezepten, die man dann ja auch variieren kann. Und wenn man die dann zusammenfügt und das alles seinen Fingerprint im Prinzip aufsetzt, dann findet man so ein bisschen seinen eigenen Stil. Und ich denke, daraus entwickeln sich Stile. Also man paste und copy, das kann heutzutage sowieso jeder. Das ist sehr einfallslos, finde ich. Und jeder sollte seine eigene Handschrift, finde ich, entwickeln. Unsere Handschrift hier ist definitiv gute Stimmung, tolle klassische Küche, mega Produkte und zufriedene Gäste. Ganz klar.
Spielte bei Ducasse oder bei den Restaurants in Frankreich, in denen Sie gearbeitet haben, spielte da die Nationalität eine Rolle? Also die Herkunft aus Deutschland oder ist das völlig egal?
Also das war relativ wurscht, kann ich sagen. Das war ja auch ein internationales Team. Natürlich waren da Franzosen, logisch, und auch alteingesessene Franzosen. Aber da waren auch viele Asiaten. Aus Japan hatten wir einige Kollegen da. Dann aus Brasilien. Also das war schon ein gemischtes Kollegenfeld oder so, kann man schon sagen. Insofern hatte ich da als Nordalemanne weder Vor- noch Nachteile, sondern das war einfach, ich war halt da. Ich konnte halt einfach kein Französisch und das ist dann schon doof, das merkt man. Das ist schon scheiße. Also man sollte in Frankreich auf jeden Fall sich dem Französischen widmen, weil sonst kommt man nicht weit. Natürlich kann man Englisch.
Das auch heute noch so,
ja. Absolut, absolut, definitiv kann man so sagen, ja. Also, klar. Fliegen Sie doch einmal mit Air France von Hamburg nach Paris. Das mache ich alle paar Wochen. Allein wie die schon das Deutsche, also die übersetzen in deren Staatsairline. Ja, bitte machen Sie Ihre Koffer oben auf die. Und dann denkst du, sag mal, seid ihr nicht ganz dicht? Könnt ihr nicht mal jemanden ohne Akzent da sprechen lassen? Das ist einfach so, dass die Franzosen von ihrer Sprache total überzeugt sind. Die klingt ja auch ganz wunderbar und ich finde sie auch schön, sonst würde ich ja auch nicht hier sein. Aber die sind schon sehr, sehr, ich sag mal, patriotisch, was das angeht. Also man sollte auf jeden Fall schon Bonjour und Au revoir sagen können. Und wie und Chef ist auch ganz wichtig.
Gut, aber das ist ja mittlerweile jetzt kein Problem mehr nach den vielen Jahren in Frankreich jetzt heute, oder?
Nein, also für mich nein. Ja. Das sollte klappen.
Jetzt sagen Sie ein internationales Team bei den großen Küchen, aber dann, als Sie dann tatsächlich als erster Deutscher den Stern in Frankreich bekommen haben, das war dann doch schon etwas Besonderes, auch für die Kollegen, oder?
Das war, ja, das hat Spaß gemacht. Das war ganz wild seinerzeit. Das war 2016. Das ist jetzt auch schon irgendwie 10 Jahre her. Ja, das hat auf jeden Fall eine riesige Bombe eingeschlagen. Das muss man schon sagen. Wir waren, alle möglichen Fernsehteams waren hier und da war ja auch zeitgleich noch die Fußball-EM, glaube ich. In Frankreich war das auch. Wir ständig irgendwelche Fußballer hier oder Sportmoderatoren und dann haben sie, in vielen verschiedenen Sendern hatten wir hier Journalisten dort und das war spannend, das war eine tolle Zeit und das hat auf jeden Fall recht viel Aufmerksamkeit erregt, auch in Deutschland und wir sind aber hier jetzt mittlerweile so, würde ich mal sagen, sehr gesettelt und wir haben so ein bisschen unser Stammpublikum und ich bin auch ganz froh, dass es so ist, wie es ist und dass wir in dieser kleinen Struktur uns ganz gut halten. Das ist eigentlich ganz positiv.
Für die französischen Köche wiederum ist das nichts Großes oder so. Für die ist es normal, okay. Das ist halt
doch, natürlich. Ja klar, natürlich. Wir sind ja schon der bunte Hund irgendwie da auf beim. Das ist ganz klar. Aber auch die haben sich an uns gewöhnt und wir tun keinem weh. Ne? Wir sind ja eine kleine Struktur, kleines Restaurant maximal. Ich sag jetzt mal zwischen 20 und 30 Couverts. Und mit den Zimmern, da klauen wir auch keinem großen Hotel. Davon abgesehen gibt's hier keins. Hier können nur, also in unseren Apartments können wir, ich sag jetzt mal, absolut maximal 16 Leute beherbergen. Und also wir sind wirklich keine Konkurrenz. Auch hier, also irgendwie sowas wie Neid oder Missgunst oder sowas, das habe ich jetzt hier kochbezüglich auf gar keinen Fall erfahren müssen. Und wir sind hier, glaube ich, doch sehr akzeptiert, haben doch uns ganz gut hier in der Gegend so gefestigt, würde ich sagen. Wir sind jetzt hier auch schon eine echte Adresse. Und was ganz süß ist, wir haben ja unsere alten Azubis, die dann von damals, die machen jetzt mittlerweile ja schon ihre ersten Restaurants aus. Das heißt, wir haben jetzt hier so, die ersten Schüler von uns. Um uns herum gibt es jetzt schon 3 Restaurants, die eigentlich nur bei uns gelernt haben. Und das macht auch Spaß, wenn man dann sieht und da essen geht und die dann so ein bisschen unsere Küche weiterspinnen. Also das ist cool.
Gibt es denn irgendwas Deutsches, was Sie, also jetzt gerade waren die, haben Sie die 99 Luftballons von Nena genannt, bei der Musik, aber gibt es was Deutsches in der Küche, was Sie mit reinbringen, bewusst reinbringen?
Wir haben immer, wir greifen immer ein deutsches Thema auf und wandeln das ein bisschen um. Und wir hatten teilweise jetzt, eine Zeit lang hatten wir Frankfurter Soße, also im Prinzip eine Soße mit vielen verschiedenen Kräutern drin, auf Mayonnaise-Basis. Sowas machen wir schon ab und an, aber jetzt nicht auf Zwang. Also wenn es gerade passt und man macht, was weiß ich sag jetzt mal Hamburger Aalsuppe oder Pannfisch oder was weiß ich, irgendwie irgendwas, dann und da ein Bezug besteht zu meiner Herkunft, dann kommunizieren wir das auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie an den Haaren herbeigezogen werden muss, dass wir jetzt irgendwie was aus der Heimat hier irgendwie unterbringen müssen. Wir sind da eher global tätig, würde ich sagen. Also dass wir da eher, wie gesagt, Erfahrungen oder Dinge aus dem Urlaub oder von anderen Kollegen mitbringen. Natürlich auch aus Deutschland, aber jetzt nicht ganz wichtig, dass da jetzt unbedingt deutsche Produkte dabei sind. Was ich immer zum Frühstück mache, sind Nörnies, die Rostbratwürste aus Nürnberg, nicht wahr? Das kennen die hier ja nicht. Hier gibt's ja nur Kaffee und Croissant. Meinetwegen Glas Champagner, das war's, das Frühstück hier. Und bei uns ist das dann ja schon eher so ein Brunch und da darf die Wurst nicht fehlen. Das ist immer ganz lustig und die Geschichte gibt es jeden Tag. Und ansonsten erinnern wir auch noch, das passt ganz gut dazu, ja, an unsere Herkunft hier, weil wir haben unseren Riesling, den Riesling-Bekenntnis, der kommt aus Trier, das macht ein Freund von uns, bekannter, und der ist auch mit unserem Namen gebrandet. Und da ist es ja so, dass wir tatsächlich mehr Franzosen als andere Gäste haben. Und die ja hier immer der Überzeugung sind, dass sie den Wein erfunden haben und das Nonplusultra des Weines sind, ist es immer ganz cool, einen tollen Riesling zu haben, und der ist immer in unserer Weinbegleitung, immer. Alle sagen dann öfters A und O, und der ist aber toll, und den kann man aber mittags und abends und morgens trinken, und das schmeckt und der ist leicht und so. Und das ist toll, weil man dann mit einem kleinen Augenzwinkern auch auf seine Heimat verweisen darf, und das macht dann schon auch Spaß. Also klar, logisch.
Wie groß oder wie gut ist denn eigentlich das kulinarische Erbe in Deutschland, wenn man sich das mal anschaut?
Oh, also ich kenne das ja nur von, also ich denke, das hat schon sehr viel Potenzial, ja. Also ich denke, das ist schon sehr, 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 sehr groß. Allein doch, definitiv. Kenne ich ja auch, haben ja viele Kollegen im Norden und im Süden, die ja auch, also jetzt im Zwei- oder auch Drei-Sterne-Bereich arbeiten, die ja die deutsche Küche absolut neu interpretieren. Und das ist auf jeden Fall, sollte das, denke ich, Riesenpotenzial dahinter steht. Ich denke aber, da gibt es genug Kollegen, die sich damit ausreichend auseinandersetzen und das auch mit Sicherheit sehr erfolgreich tun.
Jetzt ein Jahr oder zwei Jahre, glaube ich, nachdem Sie sich da selbstständig gemacht haben in der Normandie mit dem Manoir, wurde das französische Mal, glaube ich, so war dann die Erklärung, UNESCO-Welt- oder immaterielles Weltkulturerbe.
Sarkozy war das. Das war Nicolas Sarkozy.
Unter Sarkozy 2010, glaube ich, 2008 eingereicht irgendwie.
Ja, genau. Ich weiß. Ja.
Das klingt jetzt für deutsche Ohren relativ exotisch, aber was bedeutet dieses gemeinsame Essen für die französische Gesellschaft? Sie sehen das ja jeden Mittag, jeden Abend dann auch bei sich im Restaurant.
Man kann schon sagen, dass es hier bei uns, also allgemein, eher ein Fest ist, essen zu gehen, als dass es eine Nahrungsaufnahme ist. Also man kann schon deutlich erkennen, dass zu Tisch eher gefeiert wird, dann wird da geredet und gesprochen, dann werden verschiedene Themen beleuchtet von links und rechts und von oben und unten. Und das ist dann auch ganz wichtig. Wir haben das, also mindestens zweimal die Woche, dass da so, ich sag jetzt mal, eine Gruppe von Geschäftsleuten, Damen oder auch Herren kommen, die sagen, nee, wir wollen nur drei Gänge und hier das Business Lunch.
Und dann müssen wir die irgendwann um 17.30 Uhr aufwecken und darauf hinweisen, dass wir danach noch einen Service haben und ob sie sich nicht jetzt mal ihrer Arbeit widmen wollen. Also das kommt bei uns regelmäßig vor. Das ist immer sehr lustig. Und es heißt auch immer, ja, wir müssen dann und dann arbeiten und dann so, und dann müssen wir um 14.30 Uhr wieder im Büro sein und scheiße. Und dann auf einmal, nein, dann ach, geht es, können wir doch auch auf morgen verlegen. Und ja, also das haben wir ganz häufig. Das ist immer echt süß.
Also Zeitrhythmus, Gemeinschaft spielt in Frankreich eine ganz andere Rolle als in Deutschland.
Das darf ich so gar nicht sagen, weil ich, ja, wie gesagt, jetzt den direkten Vergleich aktuell nicht wirklich habe. Aber es ist hier definitiv so, dass dieses gesellschaftliche Zusammentreffen, um zu trinken und zu essen, auf jeden Fall wesentlich in der Breite mehr zelebriert wird als in Deutschland. Das ist definitiv der Fall. Deswegen wollte ich auch immer in Frankreich das machen, weil ich mir sicher war, dass wenn man eine kleine gute Kneipe macht und irgendwas da kocht, was gut ist und dann noch schöne Weine hat, dass man als Nischenprodukt auf jeden Fall nicht unerfolgreich sein wird. Und das war dann doch auch wichtig, weil ich denke, das ist doch ganz schön, wenn man sieht, dass das Konzept irgendwie klappt. Das macht ja auch Spaß.
Und ist die Wertschätzung dann für den Koch auch größer in Frankreich als in Deutschland vielleicht?
Also grundsätzlich würde ich sagen, ja, definitiv. In Frankreich ist das schon ein sehr angesehener Beruf. Andererseits ist das in Deutschland ja jetzt auch gerade seit, ich sag jetzt mal, 6, 7, 8 Jahren auch sehr in Mode gekommen. Man muss ja einfach nur irgendwelche Fernsehsender anmachen. Nachmittags ist ja immer irgendein Kollege, der irgendwas da kocht. Oder auch schon morgens oder abends oder wann auch immer.
In Frankreich eigentlich auch, oder?
Ich muss ehrlich gestehen, ich bin so nicht der TV-Gucker. Also ich finde, ich habe irgendwie mit meiner Zeit anderes anzufangen. Andererseits gibt es hier auch Top-Chefs sicherlich, ja klar. Also irgendwelche Kandidaten, die da gegen irgendjemanden kochen und dann bewertet werden von irgendwelchen Chefs und so weiter. Das gibt es schon hier schon lange, das weiß ich. Und die Leute, die da erfolgreich sind und dann danach ein Restaurant irgendwo aufmachen, deren Restaurant ist dann auch gehypt. Also das ist auf jeden Fall der Fall. Aber ich kann jetzt über die Medienlandschaft, das kann ich wirklich nicht so, weiß ich nicht, wie das gerade so stattfindet.
Aber man kann schon sagen, dass die gute Küche jetzt auch schichtübergreifend vielleicht eine größere Bedeutung hat in Frankreich als in Deutschland, gut essen zu gehen.
Das denke ich schon. Wir haben zum Beispiel so eine Damengruppe, die sind alle so 80, zwischen 80 und 85. Die Ehemänner alle verstorben und die haben alle eine kleine Rente und die kommt immer einmal im Jahr. Und die sind echt süß. Also die sind total cool. Und die meinen halt immer, hey, und wir haben gespart, damit wir bei ihnen essen gehen können. Und bei denen werden dann natürlich auch alles ausgegeben. Das ist ja klar, ist ja logisch. Die kriegen dann noch Trüffel extra und was es dann da alles gibt. Kaviar und hast du nicht gesehen, noch ein Glas Champagner, damit Omi sich wohlfühlt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das muss man ja immer auch ein bisschen absehen, wie die finanziellen Verhältnisse sind. Aber das berührt einen dann auch. Die sparen tatsächlich, um bei uns einmal im Jahr essen zu gehen. Jetzt sind wir, glaube ich, nicht so dermaßen teuer, aber für die ist das dann halt toll. Dann kommt man ins Manoir und dann gibt es was zu essen und einen tollen Wein und das ist wichtig. So.
Wenn wir ein bisschen vom Manoir wegschauen, nochmal etwas globaler, sage ich mal, auf die französische Küche, dann haben wir Paul Bocuse als großen Vater der französischen Küche. Der Name von ihm steht ja für den mittlerweile berühmtesten Kochwettbewerb, glaube ich, der Welt.
Bocuse d'Or.
Der Klassiker, doch die Siegerlisten der vergangenen Jahre, die zeigen, naja, in den letzten Jahren standen da, sage ich jetzt einfach mal, obwohl ich da wirklich kein Experte bin, aber so dem Anschein nach immer häufiger Skandinavier auf dem Podium, ne?
Unbedingt. Ja, ganz groß im Kommen, na klar, logisch. Und aber ich meine auch ja bei den World Best Restaurants Kopenhagen, Stockholm.
Muss Frankreich da um seinen Platz kämpfen? Haben wir da irgendwie sowas wie, ich bin ja immer als Journalist, bin ich ja immer Krisen interessiert, aber haben wir da sowas wie eine Krise der französischen Küche oder ist das jetzt einfach, naja, die ganz normale Entwicklung?
Also ich denke, das hat auf jeden Fall auch etwas mit der Trendentwicklung zu tun, aber auch mit der Arbeit, die man auch wertschätzen darf, die in Skandinavien passiert ist. Ja, also ganz vorne dabei ist ja Dänemark, also Kopenhagen oder auch Stockholm und aber auch weiter nördlich gibt es ja ganz tolle Restaurants und diese nordische Küche ist ja auch sehr reduziert. Das ist jetzt nicht direkt das, was mir so persönlich gefällt, aber das ist ja auch wurscht. Ich denke, dass es natürlich immer Trends gibt. Es gab ja auch mal spanische Trends oder es gibt auch italienische Trends und dann gibt es nordische. Ich denke, dass es immer eine Richtung gibt, in die die, ich sag jetzt mal, Spitze der Gastronomie sich hinpushen lässt sozusagen. Also entweder ist es mal da oder dann halt mal dort oder dann ist es die eine Art zu kochen, dann wird es wieder puristisch. Dann ist es wieder wichtig, ganz toll anzurichten. Dann irgendwann ist die Klassik wieder im Vordergrund. Ich denke, das ist ein Wechsel, der immer stattfindet. Und mit Sicherheit finden Sie hier Kollegen, da könnte ich mindestens 12 sofort aufzählen, die sagen würden, ja, Frankreich muss jetzt wieder kämpfen um. Aber ich denke, das ist alles Quatsch. Also ich glaube, dass die französische Küche zu Recht ihren Platz hat in der Weltküche, was die Soßen angeht, was die ganze Historie, was der Escoffier gemacht hat, geschrieben hat, was Paul Bocuse erreicht hat und viele andere auch dazu beigetragen haben. Und ich denke, das ist ein Erbe, was man also jetzt durch Trends auch nicht jetzt irgendwie wegwischen kann oder was dann auf den zweiten oder dritten oder siebten Platz zurückfällt. Das denke ich nicht, dass man das so bewerten muss. Aber es gibt mit Sicherheit Kollegen, die das anders sehen.
Aber muss Frankreich irgendwo aufpassen, also dass es nicht überholt wird? Oder was könnte die Stellung Frankreichs im Bereich Küche, im Bereich Essen gefährden?
Also richtig gefährden denke ich eigentlich wenig. Also ich schaue mir immer, wenn Sie jetzt, was weiß ich, Sie vergleichen zum Beispiel Tokio und Paris und dann noch eine andere Stadt, was weiß ich, nehmen wir München. Dann gibt es ja eine gewisse Basis von, ich sag jetzt mal, 3-Sterne-Restaurants. Das sind in Paris, glaube ich, sind mal um die 10. In München jetzt neuerdings 2. Herzlichen Glückwunsch. Übrigens, das ist toll, das freut mich sehr. Aber man hat immer so ein bisschen das Gefilde, dann verliert mal einer seinen dritten Stern, dann kriegt man wieder der andere. Also ich denke nicht, dass die Qualität wirklich nachlässt. Und Tokio, Japan, da findet man natürlich viele ganz besondere Restaurants und auch in höherer Quantität. Aber, und da gibt es ja auch viele Restaurants, die der Öffentlichkeit überhaupt gar nicht mehr zugänglich sind, weil die ja nur noch Privatclubs sind und so weiter. Also diese Kultur ist da ja schon seit Jahren etabliert. Insofern denke ich, dass sich Paris mit Japan vielleicht auch nicht vergleichen sollte. Eigentlich keine Gefahr besteht. Auch wenn ich jetzt unsere latest 3 Stars mir angucke in Paris, das Gabriel zum Beispiel, die machen eine ganz klassische französische Küche, viel jetzt gerade mit Wild und so weiter, ganz toll. Und also ich sehe die Küchenkultur der Franzosen nicht gefährdet. Wahrscheinlich kann man das ergänzen. Es gibt ja jetzt viele Leute, die auch asiatische Techniken, Produkte und so weiter mit einbeziehen in ihre Menüs. Das finde ich auch sehr spannend. Man sollte Neuen stets offen gegenüber sein, mit Sicherheit.
Dann springen wir doch nochmal kurz nach Deutschland. Wir zeichnen jetzt auf hier am Nachmittag des 5. Oktober, also 2 Tage nach dem Tag der Einheit in Deutschland. Und da hat ja in Deutschland etwas stattgefunden, was man, wenn man die FAZ zitieren möchte, als historische Zäsur schon fast bezeichnen kann. Zum ersten Mal hat in Deutschland ein 3-Sterne-Koch, Christian Bau, so heißt er, die höchsten Verfassungsorgane bekocht, nämlich den Bundeskanzler, den Bundespräsidenten, Bundestagspräsidentin und die Bundesratspräsidentin aus dem Saarland ist im Moment. Die FAZ spricht da von einer Sternstunde der deutschen Küche. Ich habe das ja extra mal mir ausgerissen aus der Samstagsausgabe, weil es irgendwie so schön für unser Gespräch passt. Und da wurde gekocht zum ersten Mal. Es gab es wirklich in der bundesrepublikanischen Geschichte noch nicht für diese Verfassungsorgane. Vorspeise, glaube ich, gezupfter Taschenkrebs, ausgebackene Taschenkrebskrokette, hawaiianische Palmherzen und dann ging's weiter nach der Vorspeise mit einer Bernsteinmakrele als Sashimi und Tatar mit Austernmayonnaise, Holunderblütenessig, Rettich, Rosette und ein halbes Dutzend hocharomatische Strandpflanzen. da sind wir dann sehr weit weg vom Fischbrötchen, ne? Was die Geschichte kennt.
Absolut, aber Herr Bau, also ich meine, Chef Bau ist ja auch dafür berühmt, dass er seine auf jeden Fall asiatische Küche, dafür ist er ja bekannt. Also es ist ja schon klar, dass er da seine Klassiker hervorholt.
Aber dieses Symbol, ist es, wie blicken Sie da als Koch drauf? Also ich meine, jetzt einmal dieses Symbol, das ist jetzt schon auch ja häufig durchgenudelt worden, ne, mit Kanzler Scholz und dem Fischbrötchen in Hamburg mit Macron, was er da präsentiert hat, wo da musste dann der französische Präsident dieses Fischbrötchen essen. Naja, und jetzt eben die Verfassungsorgane, die zum ersten Mal dann Drei-Sterne-Koch engagieren aus dem Saarland. Es gab wohl Riesenapplaus und alle fanden das großartig. Ändert sich da gerade vielleicht auch in Deutschland etwas Fundamentales? Lernt Deutschland da gerade aus Frankreich etwas ganz, ganz Wichtiges?
Natürlich ist der Herr Bau ein grandioser Koch und super Menüs, was er da macht, auf jeden Fall. Und er hat auf jeden Fall seinen Style, seine drei Sterne ja schon seit Ewigkeiten und mit Sicherheit auch wohlverdient. Und er hat auch seine eigene Handschrift und die hat diesen asiatischen Touch. Ob man da jetzt groß was lernen kann von Frankreich, das denke ich nicht. Man kann allerdings in Paris sehr gut Tendenzen erkennen und es implantieren sich in der Haute-Gastronomie in Paris auf jeden Fall immer mehr und mehr asiatische Restaurants und auch kreolische übrigens, das darf man nicht vergessen. Ich denke, dass solche Trends immer sehr interessant sind, um zu sehen, wie entwickelt sich eine Weltstadt weiter, wo gehen die Food-Trends hin. Ich denke, das kann man sich schon abgucken oder sich da ein bisschen orientieren oder zumindest mal schlau machen in der Stadt, was da gerade so Phase ist. Das ist für einen Koch auf jeden Fall spannend.
Man kann sich vielleicht auch abgucken, dass Politik und Haute Cuisine irgendwie auch zusammengehören.
Ach so, meinen Sie das? Ja, natürlich, das auf jeden Fall. Nein, das finde ich auf jeden Fall, definitiv. Das habe ich jetzt anders verstanden. Nein, da haben Sie total recht. Also ich denke, dass Staatsbankette etc. pp. Grundsätzlich mit guten Köchen veranstaltet werden sollten. Erstens hebt das Niveau der Küche. Zweitens beehrt es den Koch. Drittens hat es einfach noch mal etwas anderes. Man hat ja auch eine ganz andere Gesprächsthemen auch noch. Und ich weiß nicht, man kann ja mal ein bisschen die Gedanken sich so ein bisschen treiben lassen, wenn man ein tolles Essen vor sich hat, weil das ja auch wie ein Wein oder wie eine tolle Stimmung am Tisch vielleicht auch mal ein bisschen eine kleine Abwechslung bietet zum täglichen.
Und ist womöglich auch, also die Haute Cuisine dann so Hochkultur wie auch, sagen wir mal, große Sänger in der klassischen Musik, große Schriftsteller, große Schriftstellerinnen und so, gehört vielleicht auch dann dazu die großen Köche, die großen Köchinnen.
Unbedingt. Also, aber hier schon immer. Also, das ist, das denke ich auf jeden Fall. Das auf jeden Fall kann man alle in Frankreich zumindest in eine Reihe stellen. Und ich denke, das sollte auch europaweit möglich sein.
Und Deutschland hat da sicherlich ein bisschen Nachholbedarf. Jetzt
haben Sie so kritisch sehe ich das nicht. Ich finde, dass Deutschland doch schon ganz jetzt haben wir ein paar mehr, auch schon auf Drei-Sterne-Niveau, relativ viele Köche, dann gibt es, also ich denke schon, dass sich in Deutschland ziemlich viel tut zurzeit. Das entwickelt sich auf jeden Fall. Jetzt muss man nur noch sehen, dass sich auch die Bereitschaft der Bevölkerung irgendwie entwickelt, dass man auch gern für Essen ein bisschen mehr Zeit investiert oder auch vielleicht ein bisschen mehr Kohle ausgibt. Und dass man sich das so ein bisschen das kann ein schönes Hobby sein.
Jetzt waren zu diesem Ehrenessen da am Abend vor dem deutschen Nationalfeiertag auch die Ministerpräsidenten eingeladen. Markus Söder ist irgendwie nicht gekommen, steht in der FAZ. Der ist ja bekannt, obwohl in Süddeutschland ja die Drei-Sterne-Restaurant oder die Sterne-Restaurant-Dichte besonders hoch ist, ne? Baden-Württemberg und Bayern. Aber Markus Söder ist ja nun bekannt in Deutschland, zumindest bei denjenigen, die Social Media irgendwie verfolgen, dass er mit seinem Instagram-Account Söder isst, ne, ganz gerne Fastfood verzehrt und sich dabei filmen lässt, wie er Döner oder weiß ich nicht, Würstchen, ne, und so weiter. Wäre das in Frankreich auch möglich, dass jemand, dass ein Politiker damit erfolgreich ist?
Ja gut, wenn man jetzt denkt, dass man mit Döner, übrigens Döner ist ja bewiesenermaßen das gesündeste Fastfood, was es in Deutschland gibt. Also nichts gegen Döner, ja, das soll jetzt überhaupt nicht so sein. Aber wenn jetzt Macron meint, er ist nur noch Mulfried, dann mag das bestimmt auch viral gehen. Ich weiß aber nicht, ob das seinem Ansehen jetzt förderlich wäre, ob das jetzt besonders gut bekäme. Ich denke eher nicht.
Aber es wäre auf der anderen Seite auch in Frankreich nicht abträglich, wenn bekannt wäre, was ja im Grunde bei den Präsidenten immer der Fall ist, ne, dass sie halt gerne in Sternerestaurants gehen. Das wäre jetzt kein Problem fürs Image.
Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Der geht ja andauernd irgendwie. Bei uns war er noch nicht, leider. Ich warte noch drauf. Ich würde mich sehr freuen, natürlich, logisch. Das ist überhaupt keine, es zeigt eher kulturelles Verständnis, wenn man in ein bestimmtes Lokal oder wenn man gut essen geht oder wenn man öffentlich, es muss jetzt Stern hin, Stern her, wenn man zeigt, dass man gern seine Freizeit oder auch Arbeitszeit damit verbringt, die Gastronomie und den Genuss im Vordergrund zu stellen. Das ist doch toll.
Jetzt muss ich noch mal nachfragen. Sie haben gesagt, Macron war noch nicht da, aber Sie haben doch da vor der Haustür auch einen möglichen Präsidenten oder einen selbst erklärten Präsidentschaftskandidaten für 2027, den Bürgermeister von Le Havre, ne? Édouard Philippe, war der schon mal da bei Ihnen?
Ja, den kenne ich. Der ist nett. Der ist wirklich nett. Der war schon ein paar Mal hier. Den mag ich sehr gern, ja.
Also dann können Sie sagen, eventuell, wenn der gewählt wird, haben Sie schon den nächsten Präsidenten bekocht. Aber gut, die Zeit ist noch.
Aber der war ja auch schon, also ich meine, der war ja schon in der Regierung. Ja, ja.
Genau.
Also war ja früher auch dann schon von Le Havre, war ja schon Bürgermeister und ist dann ja wieder zurückgekommen. Und das ist ein ganz toller Mensch und hat auch also in Frankreich eine große Akzeptanz in der breiten Masse, möchte man sagen. Also definitiv.
Hat aber auch ein paar Gegner, glaube ich. Ne? Er hatte, glaube ich, durchgesetzt, dass auf französischen Landstraßen nur noch 80 gefahren werden darf und nicht mehr
90. Ach, das ist so albern. Die Leute hier verstehen das doch nicht. Also ich meine, dass das Land irgendwie defizitär ist zurzeit, das ist überhaupt keine Frage. Ja, das ist logisch. Und wird vorgeschlagen, dass zwei Feiertage gestrichen werden. Dann gehen alle auf die Barrikaden, blockieren Charles de Gaulle, blockieren alle Straßen. Es ist irre, es funktioniert nichts mehr. Es ist aber so, dass der Staat einfach an jeder Ecke irgendwie Kohle braucht. Und
die kriegt er jetzt ja nicht mit einer Geschwindigkeitsreduzierung.
Nee.
Aber es war so ein Freiheitsentzug, ne?
Allgemein Einschnitt in die gewohnten Strukturen. Das ist das. Man sagt ja auch in Frankreich SNCF-Woche. Also SNCF ist ja die Deutsche Bundesbahn von Frankreich. Und die SNCF-Woche besteht ja aus 3 Arbeitstagen und 4 freien Tagen in der Woche. Die wurde ja auch angefochten und da gibt es auch. Also es ist, sobald irgendetwas die Komfortzone beschädigen könnte, reagiert das Volk allergisch. Revolution! Ja. Ich denke, es geht vor allen Dingen darum. Es geht darum, dass die Leute, wie gesagt, die Bequemlichkeit, wenn ihre Bequemlichkeit oder ihre Gewohnheiten irgendwie beeinträchtigt werden, dann ist das doof.
Sprechen Sie eigentlich mit den Gästen über Politik?
Gern mache ich Smalltalk. Wenn mich jemand dann fragt, dann sage ich auch gern meine Meinung. Das ist kein Problem. Ich werde mich aber jetzt nicht in große Diskussionen einlassen, weil wir arbeiten hier ja auch und ich freue mich über nette Gespräche und ich freue mich auch über politische kurze Gespräche, aber jetzt auf große Diskussionen eingehen, das kann ich mir gar nicht, vom Job her gar nicht erlauben, weil wir ja auch noch arbeiten nebenher.
Die Frage für das Ende des Gesprächs, die würde ich ganz gerne noch stellen. Wir haben gerade über das Fastfood gesprochen. Wie sieht es aus mit der Küche, die in den Sterne-Restaurants präsentiert wird? Ist das gesund?
Das Spektrum ist riesig. Wenn wir jetzt einfach mal uns als Beispiel nehmen, da sind wir ja recht stolz auch auf unseren grünen Stern. Nachhaltigkeit und unser eigenes Feld, eigenes Gemüse. Das heißt, wir legen auch Wert auf leichte Speisen. Selbstverständlich sind unsere Jus und Buttersoßen und aufgeschäumte Vingon-Soßen und so weiter. Hollandaise, das ist nicht fettfrei. Das darf man gern feststellen, auf jeden Fall. So sollte man auch nicht jeden Tag essen. Das würde ich auch niemandem empfehlen. Ich denke, dass es verschiedene Küchen gibt. Unsere, denke ich, findet einen gesunden Mittelweg. Also wir haben viele leichte Gerichte, wir verwenden viel Gemüse. Darauf lege ich schon Wert. Allerdings gibt es auch ein paar Akzente, die ein bisschen fetthaltiger sind. Das ist durchaus für mich auch unvermeidbar. Das muss auch sein. Ist ja auch ein Geschmacksträger. Also ist es jetzt allgemein gesund? Ich würde sagen, jein, ganz klar.
99% des Français souhaitent sauvegarder le repas gastronomique et le transmettre aux générations futures.
Folge 89 von Frankophil mit dem deutschen Sternekoch in Frankreich, David Görner. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav Stresemann Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.